Ja, guten Morgen. Freue mich, dass wir gemeinsam wieder Gottes Wort aufschlagen können. Wir beten ja immer, dass Gott zu uns redet. Und ich sage immer, sobald wir die Bibel aufschlagen, redet Gott zu uns. Die Frage ist nur, hören wir auch oder verstehen wir auch, was wir lesen? Das ist manchmal oder oft eine große Herausforderung für uns. Ich möchte nochmal alle ganz herzlich begrüßen, auch die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Ich sehe so ein paar Gesichter, die ich, glaube ich, nicht kenne. Gibt es welche, die heute das erste Mal hier sind? Oh, doch, eine ganze Menge. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Wir sind in der Apostelgeschichte und wir sind ja jetzt in einem Wendepunkt in der Apostelgeschichte angelangt, in Kapitel 13. Und wir haben gesagt, dass die ersten 12 Kapitel, eigentlich geht es weitgehend um Jerusalem, um Petrus, der so den Startschuss gibt mit seiner Predigt. Die Gemeinde wächst und die verbreitet sich auch Richtung Judäa, Samaria. Und ab Kapitel 13 haben wir festgestellt, dass jetzt das Evangelium über die Grenzen hinausgeht, nämlich ins heidnische Land sozusagen, wenn man das so sagen darf. Und Petrus verschwindet immer mehr so von der Hauptrolle sozusagen, die er spielt in den ersten 12 Kapiteln. Und jetzt geht es mehr um Paulus, der jetzt seine erste Missionsreise begonnen hat, ausgesendet von Antiochia. Und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, wenn ihr euch erinnert, dass der Barnabas eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat im Leben von Paulus. Aber nicht nur von Paulus, sondern er war jemand, der immer ermutigte, auch Leute, die am Rande stehen. Und er hat immer, ja, wir haben es gesehen in Antiochia, das Positive gesehen, hat die Gnade Gottes gesehen. Und solche Leute brauchen wir um uns herum. Leute, die uns ermutigen. Oder gibt es jemanden, der das nicht braucht? Ich glaube nicht, wir brauchen das alle. Ja, und es ist gut, solche Leute um uns zu haben, die ermutigen. Und der Barnabas war so jemand, der immer, sein Name ist Programm sozusagen, Sohn des Trostes, der Geschwister unter die Arme genommen hat oder mitgenommen hat auf dem Weg und sie ermutigt hat. Und Paulus war auch so jemand. Und wir werden heute feststellen, dass das Ziel von Barnabas war nicht, dass er sozusagen im Vordergrund steht, sondern dass er andere ermutigt, im Vordergrund zu oder in ihre Rolle reinzukommen, die Gott für sie bestimmt hatte. Und Paulus war so jemand. Und das werden wir heute auch sehen. Wir haben heute den Text aus Apostelgeschichte 13, die Verse 26 bis 41. Eine kurze Frage. Wer von euch liest eigentlich den Text? Wir haben das ja in unserem Bulletin sozusagen, in unserem Flyer immer drin, die Texte. Wer liest die eigentlich im Vorfeld mal? Kann ich da mal eine Hand sehen? Ja, einige. Ich möchte euch Mut machen, lest ruhig den Text, bevor ihr in den Gottesdienst kommt, mal durch. Ob es jetzt am Sonntagmorgen ist, meistens hat man da nicht die Zeit. Ich empfehle dann eher einen Samstag vielleicht oder einen Freitag, dass ihr den Text vorher mal lest. Das hilft mir, aber ich glaube, ihr nehmt mehr mit, weil ihr den Text schon kennt und euch da selber schon so ein bisschen mit beschäftigt habt. Deswegen mache ich euch Mut. Also wir schreiben die Texte nicht nur da rein, damit ich weiß, was ich zu predigen habe, weil manchmal habe ich das auch schon verpasst, sondern dass ihr das auch schon vorher lest und auch vorbereitet, mit vorbereiteten Herzen auch in den Gottesdienst kommen könnt. Dazu möchte ich euch Mut machen. Ich möchte zu Anfang nochmal die ganze Predigt, also nicht erschrecken, Paulus hält hier seine erste Predigt, seine erste Botschaft an sein Volk, aber auch an gemischtes Volk, das werden wir gleich sehen, seine erste Predigt. Und ich möchte ruhig diesen Text nochmal von Vers 16 lesen, weil ich glaube, das ist eine Predigt, ist ja etwas, ein Konstrukt, das zusammengehört. Und es ist immer schwierig, wenn man so Teile herausnimmt. Wir haben ja den letzten Sonntag von Alex den ersten Teil gehabt. Ich werde das nochmal ein bisschen versuchen zusammenzuzurren und uns damit hineinzunehmen in diese erste Predigt, die Paulus hält. Und ich möchte jetzt den Text lesen aus Apostelgeschichte 13 ab Vers 16 und wir lesen bis Vers 41. Und hört mal genau hin, das ist eine Predigt, die Paulus hält. Wie er die Leute anspricht, welche Inhalte er vermittelt, welche Herausforderungen in dem Text stecken vielleicht. Also wenn ich einen Text lese, versuche ich immer schon so diese Dinge im Hintergrund zu bewegen. Ich lese es vor für euch und ihr könnt euch schon Gedanken machen. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenen Arm führte er sie von dort heraus. Und er trug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin. 40 Jahre lang, und nachdem er ihn abgesetzt hat, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, ein Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte, als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten, haben diesen nicht erkannt und haben die Stimmen des Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordenen Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie auch im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aus den Toten auferweckte, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtet werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist, seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich hoffe, ihr habt aktiv mitgelesen. Das ist ein relativ langer Text, aber ich werde versuchen, heute euch so ein bisschen diese Predigt näher zu bringen. Und bevor ich das tue, möchte ich nochmal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wenn wir immer die Bibel aufschlagen, dass du zu uns redest. Und Herr, oft ist es so laut um uns herum. Und wir hören dich nicht. Aber wir wollen heute Morgen bitten, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu hören, zu verstehen, aber auch zu handeln. Und Herr, lass die Worte meines Mundes und das Sinne meines Herzens dir wohlgefällig sein. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch eine Frage stellen. Das mache ich immer ganz gerne, dann rege ich so ein bisschen euer Hirn an. Was denkt ihr, was ist wohl das Zentrum der Botschaft des Evangeliums? Was ist das Zentrum der Botschaft des Evangeliums? Was würdet ihr da antworten? Was ist das Zentrum? Auferstehung Jesu, ja. Also, ja, haut mal was raus. Gnade, das Kreuz, ja, okay, Glaube an Jesus, Errettung. Also wenn ich euch eine Frage stelle, ist alles richtig. Ihr habt gut aufgepasst, weil ich hatte jetzt erwartet, dass vielleicht der eine sagt, naja, das Zentrum des Evangeliums ist Jesus. Klar. Ja, aber ich habe was ist das Zentrum, nicht wer ist das Zentrum. Ihr müsst immer aufpassen, wie die Frage gestellt ist. Also was ist das Zentrum? Und wenn ich eine Frage stelle, dann glaube ich immer, dass auch der Text uns da eine Antwort gibt. Also auch der Text, den wir gerade gelesen haben. Um was haben wir gerade gelesen? Wo endet diese Predigt? Wohin führt er seine Zuhörerschaft? Das waren ja die Religiösen, die Juden und auch, wir werden gleich sehen, auch Heiden, die da unter waren in dieser Zuhörerschaft. Was sagt er ihnen am Ende? Vers 38. Da sagt er ihnen, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Vergebung der Sünden verkündigt wird. John MacArthur hat mal erzählt in einer Begebenheit, dass er viel unterwegs war mit einem Flieger. Also er ist bekannter Prediger in Amerika gewesen, ist jetzt schon heimgegangen. Und in so einem Flieger ist es ja so, da sitzt man oft in einer Dreierreihe und also links und rechts, wenn man den Mittelsitz hat, ist mal schlecht, aber den versucht man ja zu vermeiden, aber das ist nur am Rande. Und da kommt man meistens auch in Gespräch und dann hat er oft den Fall gehabt, dass die Leute dann gefragt haben, ja, wo fliegen Sie denn hin und was machen Sie denn so? Und dann hat er erzählt, ja, ich fliege da und da hin und ich bin Pastor. Und dann hat er festgestellt, dass er häufig, wenn er das gesagt hatte, die Leute plötzlich nicht mehr auffindbar waren. Die haben sich woanders hingesetzt, nachdem er diesen Satz gesagt hatte. Und das fand er sehr schade. Und dann hat er gesagt, ich muss mir eine neue Strategie entwickeln. Was ich auf diese Frage beantworte, die war ja richtig beantwortet. Er ist ja Pastor gewesen. Aber die Leute haben sich dann unwohl gefühlt, wenn so ein Pastor neben dir sitzt und dann vielleicht noch 8 Stunden Flug, dann muss ich mit dem da auch noch über solche Dinge reden. Und dann sind die plötzlich verschwunden. Und dann hat er gedacht, okay, ich werde diese Frage jetzt mal anders beantworten und ich hoffe, dass ich damit die Leute nicht verscheuche. Und dann hat er gesagt, beim nächsten Mal, also hat er dann ausprobiert, hat wieder jemand ihn gefragt und was machen Sie denn so? Und dann hat er nicht gesagt Pastor, sondern er hat gesagt, ich bin in dem Geschäft, Menschen zu erzählen, dass all ihre Schuld und Sünde vergeben werden kann. Oh. Und er hat festgestellt, die Leute haben dann sogar nachgefragt, wie, alle meine Schuld, alle meine Sünden? Kann man da Vergebung erfahren? Aber das ist die Botschaft der Bibel. Und ich war am Mittwoch letzter Woche, und dann kommen wir gleich zum Text, am Mittwoch letzter Woche habe ich einen Freund von mir, den Guido, wo ich auch diese Karten da auslege, der diesen sozialen Rundgang macht, der über 40 Jahre drogenabhängig war, wurde operiert. Und ich habe ihn abgeholt und er stand mit einem Mann im Zimmer und war mit ihm im Gespräch. Und dann sagte er, hey Uwe, darf ich dir mal jemanden vorstellen? Älterer Herr, 71. Das ist Milliardär Mike. Und ich, okay, nie gehört. Wer ist Milliardär Mike? Und dann hat er seine Geschichte erzählt und dann hat er erzählt, wie er die kennengelernt hat und wie sie sich gerade über den Glauben und alle möglichen Dinge ausgetauscht haben. Ich weiß nicht, hat jemand von Milliardär Mike schon mal gehört? Wahrscheinlich eher die jüngere Generation. Ja, müsst ihr jetzt nicht googeln oder so, ist auch nicht so entscheidend, aber das war der größte oder ist wahrscheinlich der größte Hochstapler gewesen, der je in Deutschland gelebt hat. Der hat Sachen verkauft, die es gar nicht gab. Ja, und hat damit hunderte von Millionen Euro generiert. Ist natürlich am Ende 20 Jahre im Knast gewesen. Und er sagt zu mir, naja, also ich bin zwar berühmt, aber ehrlich gesagt, ich bin eine Niete. Und ich habe 100 Millionen Schulden jetzt. Aber stellt euch mal vor, dieser Mensch, der kann Gnade finden und Vergebung all seiner Schuld erfahren, wenn er an Jesus glaubt. Das ist die Botschaft der Bibel. All meine Schuld und Sünde kann vergeben werden. Das ist meines Erachtens, und ich denke, Paulus versucht uns auch in dieser Botschaft dahin zu führen, und wie er das macht, ist genial. Aber das ist das Zentrum, du kannst Vergebung erfahren. Du kannst nochmal neu starten, ein neues Leben kann nochmal beginnen. Egal wie verfuscht und wie kaputt dein Leben war, Jesus kann es neu machen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Ja, und ich denke, das ist etwas, was wir mitnehmen sollten schon. Und kommen wir zu unserem Text. Da möchte ich mit euch jetzt so ein bisschen durch die Predigt gehen. Und ich weiß noch sehr gut, vor 40 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten. In Ghana. Und wenn ich die jetzt so vergleiche mit Paulus an der Predigt, dann muss ich sagen, eieiei, habe ich Fehler gemacht. Ja, und was habe ich, also ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, ich weiß gar nicht mehr den Inhalt. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Aber wenn wir diese Predigt hier sehen, was Paulus hier als erste Predigt den Menschen dort verkündigt, ist wirklich gewaltig. Und ich möchte mit euch so ein bisschen durch diese Predigt gehen. Und ich habe mir angewöhnt, in meiner Bibellese so drei Phasen, wie ich die Bibel lese. Die erste Phase, und die, so will ich heute auch die Predigt so ein bisschen einteilen. Die erste Phase ist die Beobachtungsphase. Ja, wenn ich einen Text lese, versuche ich erstmal zu beobachten, was passiert hier genau? Wen spricht er an? Wie spricht er sie an? Was ist hier besonders auffällig vielleicht? Ja, alles so aus der Vogelperspektive. Das ist so die erste Phase, die ich euch mit hineinnehmen möchte in dieser Predigt. Über die Predigt von Paulus, also die Beobachtungsphase. Die zweite Phase, wie ich die Bibel lese, ist, ich schaue in den Inhalt. Worum geht's inhaltlich? Was ist so der Schwerpunkt? Wohin will er seine Zuhörerschaft führen? Also Gott natürlich durch den Paulus in dieser Predigt, wohin möchte er sie führen? Was ist so der Inhalt? Und wie erklärt er diesen Inhalt? Ja? Und die dritte Phase ist dann, wo ich gucke, wie wende ich das jetzt an? Da komme ich immer zu André, der immer meistens hier vorne sitzt, weil der sagt immer, ja, was soll ich jetzt damit machen? Was kann ich jetzt in meinem Leben damit? Wie kann ich das einsetzen? Was will mir Gott sagen, ganz persönlich? Das ist dann die dritte Phase. Aber wir wollen jetzt erstmal starten in die Beobachtungsphase und da sehen wir mal die ganze Predigt, deswegen habe ich sie euch vorgelesen. Es beginnt eigentlich mit Vers 16, da stand Paulus auf. Warum nicht Barnabas? Der war doch viel erfahrener. Habt ihr euch hier die Frage gestellt? Warum steht hier plötzlich Paulus auf? Barnabas, Paulus war sein Zögling sozusagen, den er herangeführt hat, den er ausgebildet hat, ermutigt hat. Ganz klar, weil Paulus war ein Mann, der das Wort Gottes, Alte Testament, kannte und auch dafür befähigt wurde von Gott, berufen wurde. Und Barnabas hat es erkannt. Und da lesen wir jetzt nicht, ey, Paulus, komm mal, ich bin schon 30 Jahre länger im Glauben oder 10 Jahre länger im Glauben, jetzt lass mich mal ran. Sondern, versteht ihr, was ich meine? Paulus hat seinen Platz gefunden und Barnabas war derjenige, der dann immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Und Paulus übernimmt jetzt hier die Verantwortung. Und wir werden feststellen, im Laufe der nächsten Monate auch in der Apostelgeschichte, ich nehme nur mal einen Vers raus, in Vers 43, der ist jetzt nicht unser Text, aber da heißt es in Vers 43, in Kapitel 13, nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hat, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas. Das ist das erste Mal, wo die Rollen vertauscht wurden. Sonst hieß es immer Barnabas und Paulus. Und wer immer zuerst genannt war, war immer der so voranging, der Führende sozusagen. Und jetzt ändert sich das ab Kapitel 13, wo immer Paulus und Barnabas genannt werden. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir Gott fragen, was ist mein Platz? Wo willst du mich haben? Und dass wir das Gott überlassen. Und uns selber in irgendwelche Verantwortung uns hineindrängen oder auch denken, dass das mein Platz ist und gar nicht Gott gefragt haben. Wisst ihr, das ist so wichtig. Barnabas kannte seine Aufgabe und er hat sie erfüllt. Und jetzt war es an Paulus, seine Aufgabe zu entdecken und auch zu leben. Und das ist auch Gemeindeleben. Ne? Das ist schon ein bisschen Anwendung, aber ich fand das interessant. Wir sind hier in der Beobachtungsphase. Also wir sehen hier einen Rollentausch. Dann gucken wir mal in die Zielgruppe. Wen spricht er eigentlich an? Wen will er erreichen? Sie sind immer zuerst in die Synagoge gegangen. Warum? Weil das war sein eigenes Volk. Er hat eine Last für seine Leute gehabt. Deswegen ist er immer zuerst in die Synagoge. Und wenn die nicht hören wollten, ist er zu den Heiden gegangen. Hatte auch den Vorteil, wenn er zuerst zu den Heiden gegangen wäre, wäre er gar nicht mehr in die Synagoge gekommen, weil er war jetzt unrein. Aber wir sehen hier die Zielgruppe israelische Männer und die ihr Gott fürchtet. Und das ist ein Hinweis in der Apostelgeschichte, dass hier Leute gemeint waren, die nicht zum Volke Israel gehörten, aber diesen Gott Yahweh irgendwie als wichtig empfunden haben. Ja, also das heißt hier, die Gott fürchten. Und wir werden das klarer sehen, wenn wir Vers 42 nochmal gucken. Da heißt es, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, also nach der Predigt, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Schabbat verkündigt werden sollten. Also es war ein Mischvolk. Das waren nicht nur Juden, es waren auch Heiden darunter. Das ist wichtig, denn Paulus geht darauf ein. Und er spricht natürlich sehr stark jetzt hier sein eigenes Volk an, aber wir werden feststellen, dass in der Predigt, die er predigt, schon die Zielgruppe das sein eigenes Volk war. Und deswegen benutzt er sehr viel Geschichte in dieser Predigt, ihre eigene Geschichte, die Geschichte Israels. Gehen wir in Kapitel 16 am Areopag in Athen, wo er da predigt. Da hält er die Predigt völlig anders. Überhaupt kein Altes Testament. Er spricht nur zu Heiden. Warum das wichtig ist, sage ich euch gleich. Aber er erreicht sie völlig anders. Er sagt, er sieht die ganzen Götzen da und dann sieht er einen Götzen sozusagen oder ein Mal, wo dem unbekannten Gott wird er genannt. Und er benutzt diesen Begriff in Kapitel 16 und sagt, diesen unbekannten Gott, den ihr sogar opfert, den verkündige ich euch. Warum das wichtig ist? Paulus wusste, zu welchen Leuten er redet und wie er sie auch erreichen konnte. Ich glaube nicht, dass es nur immer, warum ich das sage, ist, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir, also Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, er hat uns auch Intelligenz gegeben und nicht, dass wir uns darauf stützen, denn wir wissen, in 1. Korinther 2 heißt es, ich bin zu euch nicht gekommen mit überredenden Worten zu den Korinthern, sondern in Schwachheit, mit Zittern. Mir geht's übrigens genauso. Nicht, dass ihr denkt, wenn ich hier vorne stehe, das sieht immer alles locker aus. Ist es nicht. Sondern das ist mit Furcht und Zittern. Einmal nicht nur, was ich sage, hat Auswirkungen auf euer Leben und ich trage dafür Verantwortung. Das ist das eine. Aber es ist immer eine Herausforderung, hier vorne zu stehen. Für mich besonders. Und Paulus sagt, ich bin nicht mit klugen Worten gekommen, nicht mit überredender Kunst. Hätte er machen können. Sondern in Furcht und Zittern. Warum? Weil die Kraft des Wortes liegt im Evangelium, in der Kraft, in der Wirksamkeit Gottes, nicht des Predigers. Ja? Und deswegen versuchen wir als Prediger oder auch grundsätzlich versuchen wir immer Jesus und Gottes Wort sozusagen zu vermitteln, weil das hat Autorität, das hat Macht, das kann Menschenherzen verändern, nicht meine Worte. Und das wusste Paulus. Und darum ringen wir auch, dass wir, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen oder wenn wir es weitergeben, dass Gott durch uns redet. Ja, wenn du mit Menschen in Kontakt kommst und wir sind alle mit Menschen in Kontakt, dass wir beten, Herr, gebrauche mich. So schwach ich auch bin und so wenig ich weiß und mit zitternder Stimme, Herr, hilf mir, dass ich dein Wort den Menschen weitergeben kann. Denn das verändert Herzen. Und das war auch Paulus sein Anliegen. Also wir sind in der Beobachtungsphase. Das Dritte ist, habt ihr euch schon jemals gefragt, dass viele Prediger haben so drei Blöcke meistens, so drei Punkte. Woher das kommt? Habt ihr euch mal gefragt? Ich meine, es gibt auch Prediger, die machen zwei oder ein oder fünf Punkte. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Aber wenn ihr mal diese Predigt anschaut, jedes Mal läutet er sozusagen einen neuen Punkt ein, mit was für einem Begriff? Er spricht sie persönlich an. Im ersten Vers, Vers 16, haben wir gesehen, ihr israelischen Männer und die ihr Gott fürchtet. Das ist das erste Block sozusagen. Und der geht bis Vers 25. Und dann in Vers 26 spricht er sie wieder persönlich an und sagt, ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams, die unter euch, die Gott fürchten. Der zweite Teil der Predigt, die ist auch so aufgebaut. Da ist ein System hinter. Ja, das ist nicht Willkür, sondern Paulus hat einen klaren Gedanken, ein klares Konzept, was er vermitteln wollte. Und der dritte Abschnitt fängt dann mit Vers 38 an. Auch hier spricht er die Leute wieder persönlich an. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder. Ja, also grundsätzlich, das ist schon so ein Prinzip, was wir in der Bibel finden, dass so diese drei Punkte oft benutzt werden, wie auch immer. Das nur so am Rande. Aber wichtig, glaube ich, ist, dass wir hier sehen in dieser Predigt, dass Paulus einen ganz klaren Aufbau hat. Wir werden ihn gleich sehen, inhaltlich. Und dann etwas, was mir noch aufgefallen ist, die ist relativ kurz, die Predigt. Da habe ich echt Probleme mit. Weil ich tendiere, relativ lange zu reden. Und ich muss mich manchmal entschuldigen, dass ich zu lange gepredigt habe. Aber die Predigt an sich ist relativ kurz. Aber sowas von voll von Wahrheiten, das ist gigantisch. Ja, in so kurzer Zeit so viel Wahrheiten weiterzugeben, das ist er war ein besonderer Mann, den Gott gebraucht hat. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ihr mal genau reinschaut in diese Predigt, so durch die Hintertür sozusagen, stichelt er so ein bisschen. Ja, er provoziert. Wisst ihr wo? Ist euch das aufgefallen? In Vers 18 zum Beispiel. Da sagt er, also in Bezug auf diese Führung mit dem Volk durch die Wüste, da sagt er, und er, wer ist er? Gott. Er trug ihre Art. Etwa 40 Jahre. Ist nicht sehr nett, was er da sagt. Oder? Er ertrug ihre Art. Und es geht weiter. Vers 21. Da sagt er, und von da an begehrten sie einen König. Gott wollte ihr König sein. Aber sie wollten sein wie alle anderen Völker, die auch einen König haben. Könnt ihr euch erinnern? Und so kam Saul ins Rennen. War das eine gute Idee? Semi, ne? Fette Bauchlandung. Aber versteht ihr, ja, also in dieser Predigt fordert er sie schon heraus. Ein Stück weit. Und da heißt Vers 22, und nachdem er ihn abgesetzt hatte, ja, also was dazu führte, dass ihm dann David kam. Vers 27, nochmal, da sagt er, und die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt. Dieser Messias, dieser Jesus, der alle die prophetischen Prophetien im Alten Testament erfüllt hat, den haben sie nicht erkannt. Und in Vers 40 nochmal, die Warnung, so habt nun Acht, dass nicht auch über euch kommt. Sehen wir was? Er fordert sie heraus. Er nicht so konfrontativ, aber er regt sie an zum Nachdenken. Er bereitet es den Boden vor, sozusagen, für die eigentliche Botschaft. Auch das ist mir aufgefallen. Okay, ich schließe diesen Beobachtungsposten ab. Da gibt es sicherlich noch viele andere Punkte. Ich habe euch nur mal ein paar mit hineingenommen. Jetzt wollen wir uns in den Inhalt ein bisschen beschäftigen. Und warum Verse 16 bis 25 habe ich so überschrieben, Israels Geschichte führt unweigerlich zu Jesus. Das ist was Paulus hier macht. Er nimmt sie in ihre eigene Geschichte mit auf die Reise und sagt, diese Reise endet mit Jesus. Und das ist genial. Ihr wisst, ich lese jetzt mal so ein paar Bibelverse vor, oder viele von euch kennt die wahrscheinlich auch auswendig. 1. Mose 3, 15 ist die erste Verheißung auf den kommenden Messias. Der Rettungsplan Gottes aus dem Samen der Frau wird in die Ferse stechen, der Teufel, und er wird in den Kopf zertreten. Das ist die erste Verheißung auf den kommenden Retter, der kommen wird, vom Samen der Frau, was die Jungfrauengeburt betont. 1. Mose 3, 15, kurz nach dem Sündenfall. Und so geht das wie ein roter Faden durch das Alte Testament. 1. Mose 12, 3 haben wir heute schon gehört von Abraham, wie Gott diesen Mann ruft aus Ur in Chaldea, um ihn in ein Land zu führen und aus ihm auch eine Nation entstehen zu lassen, die zum Segen wird für ihn selbst und das Volk, aber auch für alle Nationen. Durch ihn werden alle Völker gesegnet werden. Eine weitere Verheißung. Ein Text, den ich euch mal mitlesen möchte, ist 2. Samuel, Kapitel 7, 12 bis 16. Hat eine doppelte Bedeutung, bezieht sich auf Salomon, der kommen wird nach David. Aber er beschreibt auch den kommenden Messias. Ich lese euch die Verse mal vor. 2. Samuel 7, 12 bis 16. Wenn deine Tage erfüllt sind, da spricht Gott zu David, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Das ist sein Sohn. Der wird meinen Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Und jetzt kommt die Aussage, die wichtig ist. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und hier sehen wir schon einen Hinweis auf das, was Jesus dann erfüllt, und zwar, oder sich dann erfüllt in Lukas Kapitel 1. Ich nehme euch da mal mit, weil das ist so genial, wie Gott das alles geplant hat, minutiös, und wie Jesus das alles erfüllt hat und immer noch tut. Denn manches ist ja noch Zukunft. Aber Lukas Kapitel 1, wo der Engel zu Maria dann kommt, heißt es folgendermaßen in Vers 30 bis 32, Lukas Kapitel 1 von der Geburt, da heißt es folgendermaßen: Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihn dem Namen Jesus geben. Und jetzt kommt die Verbindung zu dem, was wir gerade gelesen haben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Hier sehen wir die Erfüllung oder die Vorhersage in Bezug auf Maria. Und sein Reich wird kein Ende haben. Sehen wir, dass die Geschichte Israels sich, ja, unweigerlich führt sie zu Jesus. Das war Plan Gottes. Von Ewigkeit her. Und so geht es weiter. Jesaja 47, 14. Es gibt so viele Verse, ja. Er wird Immanuel genannt werden. In Micha 5, 1 wird gesagt, wo er geboren wird. In Bethlehem. Alles 700 Jahre bevor das gewesen ist, ja, hat Micha das schon vorhergesagt. Und das ist gewaltig. Also alle diese Verheißungen haben sich in Jesus erfüllt. Das ist Teil 1, die Verse 16 bis 25. So baut er seine Predigt auf. Er führt sie durch ihre eigene Geschichte und sagt: Leute, guckt mal eure Geschichte an. Gottes Plan war, dass durch euer Volk der Messias kommen wird. Und wir haben so viele, ich habe euch nur einen Teil der Verheißungen genannt, da gibt es noch so viele mehr. Der zweite Teil der Botschaft beginnt dann von Vers 26, inhaltlich von 26 bis 37, dass die Israels Geschichte eine Geschichte ist der Ablehnung und Verwerfung. Deswegen habe ich vorhin so ein bisschen betont auch, wie diese Tatsache, dass Gott immer wieder sie ertrug, ja, oder dass sie immer wieder versagten und dass sie immer wieder abwichen vom Kurs. Die Geschichte Israels ist auch eine Geschichte der Ablehnung und der Verwerfung, die ihre Spitze dann findet, indem sie den Messias, der all die Prophetien im Alten Testament erfüllte, bis aufs i-Tüpfelchen ans Kreuz schlug. Sein Volk, sein eigenes Volk lehnte ihn ab. Das können wir nachlesen in Johannes 1, 11. Er kam in sein Eigentum. Und wie geht's dann weiter? Sie nahmen ihn freudig auf. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, ist die Welt. Alles ist durch ihn geschaffen. Und die Seinen, wer waren die? Sein eigenes Volk. Sie nahmen ihn nicht auf. Heute, bis heute noch. Bis heute. Sie warten immer noch auf den Messias, der vor 2000 Jahren schon da war. Und die Frage ist, warum? Das ist die Frage. Die Fakten waren eigentlich glasklar. Also die Rechtsprechung, wenn ich jetzt dich anschaue, in der Rechtsprechung eigentlich, die Beweise waren überwältigend. Und dann heißt es, aber sie haben ihn in Vers 27, haben ihn nicht erkannt und sie haben ihn ans Kreuz geschlagen, obwohl keine Schuld an ihm war. Sie konnten ihn von nichts überführen. Er war absolut rein. Keine Sünde in ihm. In Lukas 13 beschreibt Jesus das so, es gibt so eine Kapelle auf dem Ölberg, die man heute besichtigen kann, wo angeblich die Stelle sein soll, wo Jesus über Jerusalem geweint hat oder gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versucht zu versammeln, wie eine Henne ihre Küken. Und wie geht's dann weiter? Ha? Aber ihr habt nicht gewollt. Warum? Ich habe versucht, es gibt ganz viele Gründe, warum. Und ich habe es versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Das ist immer schwierig. Ich habe es so formuliert. Es gibt viele Gründe, aber sie münden alle in Gottes souveränen Plan. Apostelgeschichte 4 haben wir schon mal gelesen. Ich glaube, Vers 19. Dass alles zu seinem Ziel führt und er das plant. Ja, also es gibt viele Gründe, aber sie münden alle in Gottes souveränen Plan und in des Nichtwollens seines Volkes, die ihn ganz bewusst ablehnten. Wir wollen diesen Jesus nicht. Also dahinter steckt der Plan Gottes, denn zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Plan Gottes sehen, dadurch, dass das Volk Israel Jesus ablehnte, ist wohin das Heil gekommen? Zu uns. Das beschreibt Paulus im Römerbrief dann. Ja, also da gibt es viele Facetten in diesem Plan Gottes. Aber es bringt immer auch den Menschen in die Verantwortung. Was machst du mit der Wahrheit, die Gott dir sagt? Dafür sind wir voll verantwortlich. Und auch das Volk, deswegen ist es beiseite gestellt, ist nicht zu Ende, die Geschichte Israels. Aber sie sind beiseite gestellt. Jetzt ist das Zeitalter der Heiden, wo Menschen Rettung finden, bis die Vollzahl der Heiden eingeht. Und dann wird sich Gott wieder seinem Volk zuwenden. Ist nicht zu Ende, die Geschichte. Das ist der zweite Teil in seiner Predigt. Verse 26 bis 37 beschreiben die Geschichte der Ablehnung und der Verwerfung. Und das führt uns jetzt zu Verse 38 bis 41, wo ich schon gesagt habe, das habe ich so umgeschrieben, Israels Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und er sagt hier in Vers 38, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Es gibt einen Weg raus. Aus Schuld und Versagen. Und die führt nur, oder ist, kann man nur erfahren durch Jesus. Das gilt auch für das Volk Israel. Auch sie werden eines Tages den sehen, den sie durchstochen haben. Sacharja 12, Sacharja 14. Und sie werden wehklagen. Eines Tages werden sie erkennen, was sie da taten, an diesem Tag, wo Jesus am Kreuz sein Leben gab. Vergebung der Sünden verkündigt wird, und zwar alle eure Sünden will Gott vergeben. Und wisst ihr, Paulus, und da komme ich jetzt zum Ende, Paulus war das beste Beispiel in Bezug auf die Gnade Gottes, auf Vergebung. Paulus, wenn er von sich selber sprach, er gibt öfter in der Apostelgeschichte sein Zeugnis. Und auch in Timotheus, in anderen Briefen, beschreibt er sich selber als den größten Sünder. Und er sagt sogar, im Timotheus sagt er sogar, dass Gott Gnade an ihm gezeigt hat, ist das größte Beispiel anhand seines Lebens, wie groß diese Vergebung ist und die Gnade, die er erfahren hat. Und er sagt, wenn Gott mein Leben verändern konnte und ein neues Leben geschaffen hat, dann kann er es auch bei dir. Das ist die Botschaft, die Paulus vermittelt. Wenn Gott mein Sünde und Schuld er bezeichnet sich ja selber als der größte Sünder, vergeben kann, dann kann er auch deine Schuld vergeben. Das ist, was Paulus bewegte. Und er ist selber das Beispiel, das beste Beispiel, wenn er das hier predigt und sagt, Gott will Vergebung der Sünden, und das ist mein Auftrag, die Vergebung der Sünden verkündigen, dann ist er das beste, größte und schönste Beispiel eigentlich, um das zu zeigen. Jetzt stellt sich die wichtigste Frage überhaupt heute Morgen. Wie kann ich Vergebung meiner Schuld und Sünde erfahren? Wird uns auch beantwortet. Das heißt hier, durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt und von allem, wovon ihr das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, Jesus, jeder gerechtfertigt, jeder gerechtfertigt. Wie? Wie geht's weiter hier? Der glaubt. Der glaubt. Nicht der gute Werke tut, nicht der versucht, das Gesetz zu erfüllen, wie der reiche Jüngling, der sagt, wie kann ich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt, erfülle die Gebote. Er sagt, die habe ich alle gehalten. Aber mir fehlt noch was. Und sagt Jesus, ich nehme mal ein Beispiel. Verkauf alles, was du hast. Und folge mir nach. Und wie heißt es dann im nächsten Satz? Und er war betrübt, je nach Übersetzung. Traurig, denn er hatte viele Güter. Wo war sein Herz? Beim Reichtum. Nicht bei Jesus. Und seht ihr, das ist der Schlüssel, der diesen Reichtum, diesen Schatz der Vergebung, denn jeder Mensch sehnt sich eigentlich danach. Ich bin oft im Altersheim, da spreche ich mit 80, 90-Jährigen, da spreche ich dieses Thema sehr häufig an, weil am Ende deines Lebens, dann denkst du nach, was habe ich bloß alles verzapft? Wie habe ich Menschen verletzt? Und ich kann es nicht wieder gut machen. Und dann rede ich davon, dass es möglich ist, dass Gott dir all deine Schuld und Sünde vergeben kann, wenn du an Jesus glaubst. Das ist doch sowas. Kurz vor dem Tod gibt Gott uns noch die Chance, umzukehren. Und meine Botschaft heute Morgen an euch, und ich denke, dass Paulus das auch unterstreichen würde, ist, vielleicht gibt es Menschen unter uns heute hier, die das noch nicht erfahren haben. Die immer noch ihre Last selber tragen oder versuchen, die Dinge wieder irgendwie zu richten, gut zu machen, irgendwie heil zu werden. Ich kann dir sagen, das wird nicht funktionieren. Sondern Rettung und Vergebung deiner Schuld wirst du nur erfahren, wenn du diesen Jesus, an Jesus glaubst, dass er deine Schuld und Sünde getragen hat. Du musst sie gar nicht selber tragen, sondern er hat sie getragen. Und wenn du dein Vertrauen und dein Glauben an Jesus, und das, wir haben vorhin von Glauben gesprochen, das ist ja nicht so, dass ich jetzt einen Schalter anmache und das Licht geht an. Ja, jetzt glaube ich. Das funktioniert nicht, sondern Glaube in Epheser 2, 8 und 9 und 10 wird beschrieben als eine Gabe Gottes. Es ist etwas Souveränes, etwas, was Gott, wo Gott eingreift in dein Leben und sagt, hey, vertrau mir. Das ist nicht, dass ich das selber entscheiden kann, sondern es ist etwas, was Gott tut. Und möge Gott das tun, auch heute Morgen. Weil ich kenne dein Herz nicht. Ich weiß nicht, wo du stehst. Oder vielleicht auch in den Fragen, vielleicht hast du Jesus schon dein Leben anvertraut, aber da ist noch Schuld in deinem Leben, das dich belastet. Dann komm zu Jesus. Er hat deine Schuld getragen am Kreuz. Er hat dafür bezahlt. Du musst sie nicht selber tragen. Du kannst Vergebung erfahren. Und das ist die Botschaft der Bibel, das ist die Botschaft des Kreuzes, das ist das Zentrum, was uns in versöhnt mit Gott zu leben. Das ist sowas von herrlich. Oder? Das ist Herrlichkeit. Und da möchte ich euch Mut machen, auch mir. Wir leben alle aus der Vergebung, jeden Tag. Wir sündigen mehr, als uns das bewusst ist. Und wir brauchen immer wieder die Vergebung Gottes in unserem Leben. Jeden Tag. Und da möchte ich euch ermutigen, das mitzunehmen für euch ganz persönlich und auch für mich, dass wir diese Botschaft einmal wieder neu schätzen lernen. Ja, man gewöhnt sich so schnell an biblische Wahrheiten. Das sollten wir nie tun. Sondern dass sie immer wieder, und deswegen betonen wir das auch hier von der Kanzel oder auch in den Gesprächen, dass diese Wahrheiten immer wieder auf den Leuchter kommen und wieder neu staunen lernen. Ich bin jetzt über, keine Ahnung was, 50 Jahre Christ. Aber ich bete, dass ich nie mich dran gewöhne daran, an diese Wahrheit oder an die Wahrheiten der Bibel. Sondern dass wir immer wieder lernen zu staunen wie kleine Kinder. Und sagen, boah, das ist sowas von genial, diese Botschaft. Ja, es ist sowas Schönes, mit Jesus unterwegs zu sein. Mit all den Herausforderungen, weiß ich. Das ist schwierig, es ist herausfordernd. Aber es ist schön. Oder? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, was ist das Zentrum der Botschaft des Evangeliums. Es ist, dass du Schuld und Sünde vergeben bekommen kannst, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Er lebt. Und weil er lebt, dürfen wir auch leben. Und lasst uns jetzt beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken für diese herrliche Botschaft, die Paulus verkündigen durfte, wo Menschen hungrig wurden nach dir, nach deiner Vergebung, nach neues Leben, was du schenken möchtest. Und du siehst auch uns hier heute Morgen, du siehst all unsere Lasten, die wir noch mit uns rumschleppen, wo wir noch nicht Versöhnung erfahren haben, manchmal auch Versöhnung mit untereinander. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, ja, offen zu werden für dein Reden und auch ja, einfach lernen, wie ein Kind dir zu vertrauen und dir danken, dass du uns liebst, dass du einen Plan für unser Leben hast und dass du etwas Wunderschönes aus uns machen möchtest, das dich verherrlicht und wo dein Name groß wird. Dass du den größten Sünder, wie Paulus, Vergebung und neues Leben geschenkt hast und eine Umkehr. Und das kannst du auch in unserem Leben tun. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.